Business Shift.
Business Shift.
Einfach machen.
Einfach machen.
Der Podcast für Entscheider und Führungskräfte, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit nachhaltig beschäftigen wollen.
Herzlich willkommen zu Business Shift, dem Nachhaltigkeitspodcast von TÜV Rheinland, People and Business Assurance. Mein Name ist Max Birkenmeier und ich freue mich, euch durch diese Folge zu begleiten. Wir sprechen heute über Wasser. Genauer gesagt, Wasser, das wir gar nicht sehen. Denn während wir viel über CO2 reden, bleibt eine zentrale Ressource oft unsichtbar. Der Wasserverbrauch entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Bei mir ist Dr. Bahar Chad Krause, Global Head of Sustainability bei TÜV Rheinland People and Business Assurance. Bahar, danke für deine Zeit.
Hi Max, ich freue mich, bei dem spannenden Thema heute als Expertin dabei zu sein.
Ja, total. Lass uns doch gleich einsteigen. Warum ist das Thema jetzt so wichtig?
Das Thema zeigt sich eigentlich überall, ne? Also mit Dürren, mit Überschwemmungen, die wir sehen, sehen wir Umweltereignisse, die auch ganz klar dem Klimawandel zuzusprechen sind. Und Wasser ist da einfach ein ganz, ganz großes Thema, weil wir schon sehen, dass wir bereits heute Wasserstress haben. Und das betrifft 40% der Weltbevölkerung laut der United Nations. Das heißt, das Thema ist jetzt schon aktuell und gar kein Zukunftsthema mehr, sondern wir müssen uns heute um das Thema Wasser kümmern.
Ja, zu Recht.
Und neben CO2 wird Wasser das nächste große Thema sein, das uns beschäftigen wird, die nächsten Jahre.
Sind denn das eher, ich sag mal, theoretische Modellrechnungen oder beschreibt das auch wirklich die tatsächliche Realität?
Nee, wir sprechen hier wirklich über die tatsächliche Realität. Ja, also es gibt Methodiken, die sind wissenschaftlich fundiert und auch wirklich schon seit Jahren in verschiedenen Initiativen expertenseitig auch belegt. Da gibt es zum Beispiel das Water Footprint Network mit vielen Peer-Review-Studien, die ganz klar zeigen, es gibt eine Methodik, um Wasserstress oder Wassermanagement und Wassereffizienz auch zu berechnen. Da kann man nach Regionen gehen. Es gibt Wasserkarten, Weltkarten, wo man genau sehen kann, wie der Wasserspiegel sich über die Jahre entwickelt oder auch entwickelt hat. Und ja, Wasser, muss man auch sagen, ist wirklich neben CO2 auch einfach eine Messgröße, die man wissenschaftlich berechnen kann und wo man auch aktiv Initiativen und Maßnahmen im Unternehmen implementieren kann, um dem entgegenzuwirken.
Ja, ich finde auch, Wasserstress ist wirklich auch ein sehr starkes Wort, was es eigentlich ganz gut trifft. Aber heißt das denn, dass wir wirklich auch jeden Tag riesige Mengen Wasser konsumieren, ohne das wirklich zu merken?
Ja, total. Also tatsächlich, ne? Also es ist Wahnsinn, was wir an Wasser verbrauchen. Und direkt trinken wir oder nehmen Wasser zu uns bewusst so um die 125 Liter. Aber der Rest, den wir wirklich an Wasser verbrauchen, und das machen fast 96% aus, stecken in den Produkten, in den Lebensmitteln, die wir konsumieren. Also Wasser, das wir nicht sehen, sogenanntes virtuelles Wasser.
Wahnsinn. Okay, alles klar. Aber was versteht man denn jetzt konkret unter virtuellem Wasser?
Ja, also unter virtuellem Wasser versteht man das Wasser, was man für die Herstellung der Produkte, die ich eben genannt habe, oder Lebensmittel braucht. Ein paar Beispiele, um das mal ein bisschen plakativer zu machen. Für eine Jeans beispielsweise braucht man fast 10.000 Liter Wasser für eine Produktion einer Jeanshose. Bei Rindfleisch reden wir schon über knapp 16.000 Liter pro Kilogramm produziertes Rindfleisch. Bei Smartphones beispielsweise sind wir auch bei 910 Litern. Das heißt also, virtuell ist das, was wir nicht sehen, was aber im Produkt an Wasser real verbraucht wird.
Okay, verstanden. Aber du sprichst dann auch von Wasser, das tatsächlich auch gar nicht sichtbar ist. Aber Wasser ist ja auch nicht gleich Wasser. Also es gibt ja blaues, grünes und graues Wasser. In Kategorien gedacht. Was bedeuten denn diese drei Kategorien tatsächlich?
Ja, wir haben ja eben über Methodiken gesprochen, um Wasserverbräuche zu ermitteln und zu berechnen. Und diese Kategorisierung soll im Prinzip mitgeben, um was für eine Art Wasser es sich handelt. Bei blauem Wasser handelt es sich zum Beispiel aus Wasser, das wir aus Grundwasser entnehmen oder aus Oberflächengewässern wie Brunnen oder Flüsse.
Ja.
Und dieses Wasser steht zum Beispiel in der direkten Konkurrenz zur Trinkwasserversorgung. Bei grünem Wasser handelt es sich um Regenwasser, das durch Pflanzen aufgenommen wird. Das ist ein bisschen weniger kritisch, würde ich jetzt mal sagen. da wir hier bei grünem Wasser nicht direkt in Wasserkreisläufe eingreifen. Und dann gibt es das graue Wasser. Das ist im Prinzip die Menge an Wasser, die wir benötigen, um zum Beispiel Schadstoffe auf Grenzwerte zu verdünnen. Weil wir haben natürlich auch gesetzlich festgelegt bestimmte Richtwerte zu Schadstoffen im Wasser. Und das graue Wasser gibt genau das wieder, was wir brauchen, um diese Schadstoffgrenzen zu erreichen. Ne? Also es ist im Prinzip das Maß für die Wasserverschmutzung.
Ja, okay. Also Wasser, was ich tatsächlich auch ja eigentlich so in meinem täglichen Doing auch gar nicht wirklich sehe. Aber warum ist denn genau das eigentlich das Problem?
Ja, diese Unsichtbarkeit, ne, des Wassers ist im Prinzip ein Risiko für eine fehlende Steuerung. Ne? Also was ich nicht messe und was ich nicht kenne, kann ich einfach nicht managen. Ne? Das haben wir in ganz vielen Themen. Das sehen wir auch bei CO2 und genau das haben wir halt eben auch bei Wasser. Und gerade wenn wir auch das ganze Thema Lieferkette, ne, Vorproduktion betrachten, gibt es da große Risiken, je nachdem, wo die Produkte oder Rohstoffe hergestellt werden. Produzieren wir vielleicht auch in Regionen, wo wir eine große Wasserknappheit haben. Aber wenn wir das nicht wissen, können wir dem nicht entgegensteuern. Und das ist eigentlich so das größte Problem. Das heißt, wenn wir den Wasserverbrauch nicht messen, dann sind wir als Unternehmen tatsächlich an einer Stelle, wo wir Entscheidungen treffen, ohne wirklich die vollständigen Informationen zu haben. Und das ist eigentlich ziemlich vergleichbar mit einer Klimabilanz.
Ja.
Da sprechen wir über Scope-3-Emissionen. Das sind Emissionen, die zum Beispiel in der Vorkette, in nachgelagerten Prozessen entstehen. Und das gleiche Thema haben wir eben auch bei Wasser, hauptsächlich in der Vorkette. Und wenn ich diese Stellschrauben kenne, dann kann ich natürlich auch in Bezug auf Umweltschutz, auf nachhaltigeres Wirtschaften Entscheidungen treffen, die fundiert sind und eben auch einen Effekt haben, auf einen positiven Effekt auf die Umwelt.
Total beharrbar. Auch so, wenn ich mir meinen eigenen Wasserverbrauch mal angucke, dann merke ich auch schon, dass so der Großteil davon gar nicht im eigenen Betrieb erzeugt wird oder verbraucht wird. Wie verteilt sich das denn typischerweise?
Ja, das stimmt, Max. Also es ist tatsächlich so, dass 80-90% des Water Footprints, also des Wasserfußabdrucks in der Lieferkette liegen, also im sogenannten Scope 3, was ich eben gesagt habe. Und ich habe ja eben auch schon mal das Thema T-Shirt mal als Beispiel gebracht oder Rindfleisch. Ne? Also
ja.
Bei einem T-Shirt ist es tatsächlich so, dass fast 70% des gesamten Wasserfußabdrucks im Baumwollanbau entsteht. Ne? Klar, Bewässerung der Felder etc., das heißt eigentlich schon im ersten Schritt. Und das Gleiche sehen wir auch bei Rindfleisch, wenn wir über Tierhaltung sprechen und davor sogar über den Futtermittelanbau. Also das heißt, der größte Fußabdruck liegt schon sehr weit vorne im Produktlebenszyklus.
Okay, das heißt aber auch, dass der größte Hebel genau dort liegt, wo ich eigentlich am wenigsten Kontrolle habe, oder?
Ja, es kommt drauf an, wie aktiv du bist. Ne? Natürlich, wenn wir über Lieferkette, Lieferanten sprechen, ist es immer einfach zu sagen, ja, ist ja nicht mein Water-Footprint, ne? Sondern der meiner Supplier. Aber letztendlich, wenn ich der Hersteller des Produktes bin, zählt der Wasserfußabdruck auch für mein Produkt. Das
Absolut.
Heißt, ich muss Maßnahmen ergreifen und idealerweise mache ich das mit meinen Lieferanten zusammen. Ja, das heißt, dass man zusammenkommt, vielleicht Lieferantenanforderungen definiert, Einkaufsrichtlinien aufsetzt oder auch Zertifizierungen nutzt. Ja, es gibt beispielsweise verschiedene Initiativen wie im T-Shirt-Bereich, ne, wenn wir bei unserem Beispiel bleiben, wie die Better Cotton-Initiative zum Beispiel. Das sind Siegel, die man abfragen kann. Es gibt Normen wie zum Beispiel die ISO 46001, die als Managementsystem im Unternehmen etabliert werden kann. Also ich bin nicht ganz blind als Unternehmen und ich kann die Verantwortung auch nicht abdrücken.
Sehr gut. Also hier auch das Thema Transparenz eigentlich. Wie gehe ich denn als Unternehmen damit um, wenn dort keine Transparenz vorherrscht?
Ja, mein Lieblingsthema, Daten. Es geht immer um Daten. Ja, also klar hört sich das immer sehr trocken und schwierig an. Ich gebe zu, es ist nicht immer einfach, die Datenbasis aufzubauen. Aber das ist wirklich das A und O. Und ich weiß, ich wiederhole es in jeder Folge, aber es ist so wichtig. Ja, man muss strukturierte Daten haben, die man systematisch erhebt. Das heißt, guckt, was habe ich eigentlich im Unternehmen an Daten? Welche Lieferanten zählen vielleicht auch zu meinen Top-Lieferanten für bestimmte Produkte, die einen sehr, sehr hohen Stellenwert im Unternehmen haben?
Ja.
Um dann zu gucken, gibt es Daten, Realdaten, die ich abfragen kann? Dafür muss ich in die Kommunikation mit meinen Lieferanten gehen. Die kann ich abfragen. Wenn ich aber eine schlechte Datenbasis habe, kann ich auch, da hat man auch keine Ausrede, kann man auf generische Daten gehen. Ja? Es gibt Durchschnittsdaten, Branchendaten, die man nutzen kann. Die sind immer besser als gar keine Daten. Ne? Und ich sage auch immer, wenn man einen Footprint berechnet, egal ob CO2 oder Wasser, dann soll man die Daten nutzen, die man bekommen kann. Das können auch im ersten Schritt Durchschnittsdaten sein. Und die müssen wir dann tatsächlich über die Jahre, es ist also ein Prozess, die Datenbasis qualitativ so gut zu gestalten, dass wir immer mehr Primärdaten, also Realdaten mit einbeziehen können. Und das ist auch ganz normal. Das heißt, diese 100% von vornherein, alles direkt 100%, wie wir ja oft auch ticken in unserem Breitengraden, ist nicht immer möglich, ist aber auch in Ordnung. Man muss einfach mal starten und einfach mal machen.
Ja, perfekt. Aber ist das nicht im Grunde auch genau das gleiche Muster, das wir aus den Diskussionen um nachhaltige Lieferketten schon kennen?
Ja, natürlich, klar. Das gleiche Thema haben wir, wie habe ich jetzt schon mehrfach genannt, ne? Ein Carbon Footprint. Das ist immer die gleiche Herangehensweise und gleiche Methodik. Deswegen ist es ja auch sehr, sehr sinnvoll, sich die ganzen Themen nicht alle einzeln anzugucken, sondern auch hier systematisch Daten zu erheben und Prozesse zu vereinheitlichen und auch vielleicht zusammenzulegen, um da eine Datenbasis zu generieren im Unternehmen, die sich nicht nur auf bestimmte Themen wie nur Wasser oder nur CO2 oder nur soziale Themen, das ist ja auch wichtig, auch ein Lieferkettenthema, beziehen, sondern die wirklich das gesamte Bild abbilden. Und wir haben eben auch, was jetzt Regulatorik angeht, durch verschiedene Gesetzgebungen auf europäischer Ebene durchaus auch wirklich Berichtspflichten, die auch auf Wasser beispielsweise gehen und eine Kommunikation zur Transparenz des Wasserverbrauchs auch fordern. Das heißt, je eher ich starte, hier bin ich wieder dabei, ist es besser, weil abwarten ist einfach keine Option.
Ja, hier auch dann ganz klar wieder wirklich unternehmerische Verantwortung, sage ich mal. Ne?
Genau.
Warum sollte sich denn ein Unternehmen heute wirklich strategisch mit dem Thema Wasser beschäftigen und nachhaltig auch hier auseinandersetzen?
Also mit Wasser sollte sich ein Unternehmen auf jeden Fall beschäftigen, weil es einfach sehr, sehr viele verschiedene Ebenen gibt, wo Wasser auch eine Rolle spielt. Wir sprechen über Lieferkette, über Standorte für Produktion. Mhm. Da gibt es gewisse Risiken, die man natürlich betrachten muss. Ne? Je nachdem, wo ich produziere, habe ich vielleicht eine hohe Wasserknappheit, was natürlich auch wieder ein Risiko darstellt für die Produktion und Herstellung, für Herstellungsprozesse. Das zweite ist das Thema Regulierung. Ich bin in vielen, vielen Gesetzgebungen verpflichtet zu kommunizieren zu verschiedenen Themen und Wasser gehört dazu. Und dann haben wir natürlich immer noch den Wettbewerb. Also ich habe auch die Möglichkeit, mich über solche Themen natürlich auch abzuheben vom Wettbewerb. Tue Gutes, rede auch darüber und zeige auch, dass du es ernst meinst. Das kann man natürlich auch gut in bestimmten ESG-Ratings dann auch zeigen, wenn es zum Beispiel darum geht, Investitionen zu planen, mit bestimmten Stakeholdern zu reden, ist es immer gut, das gesamte Bild zu zeigen und nicht immer nur einzelne Themen.
Baha, Thema Geschäftsrisiken. Was genau meinst du damit?
Ja, die kann ich genau definieren. Das sind zum Beispiel Produktionsstopps durch Wasserknappheit an Standorten. Ne? Das sehen wir heute schon in Südeuropa beispielsweise, in Indien, in Nordafrika. Das sind Gebiete, wo diese Risiken wirklich ganz klar schon auf der Agenda stehen. Dann, wenn wir über Anbau und Anbaugebiete sprechen, können wir durch Dürren beispielsweise, durch Wasserknappheit, Rohstoffausfälle beobachten. Das ist natürlich auch wieder sehr, sehr geschäftskritisch, wenn ich meine Rohstoffe nicht erhalte, um meine Produktion aufrechtzuerhalten. Und dann natürlich steigende Wasserpreise. Ne? Ist wie bei Energie, wie bei anderen Themen, alles was knapp ist, wird teuer. Das heißt, ich merke es auch im Portemonnaie, also steigende Kosten, vor allen Dingen in wasserarmen Regionen. Ja, und dann haben wir zu guter Letzt natürlich auch Reputationsschäden. Ne? Also wenn ich zum Beispiel Trinkwasser entnehme in Regionen, wo Wasser sowieso knapp ist, also Trinkwasser konkret für meine Produktion, dann füge ich der Umwelt und auch der Bevölkerung einen sehr, sehr großen Schaden zu. Und da gibt es schon einige Unternehmen, die hier wirklich sehr, sehr kritisch in den Medien waren und zum Teil auch wirklich zu Recht.
Okay, das heißt, es gibt aber auch wirklich konkret schon Branchen, in denen Wasser ein echter Engpassfaktor ist?
Ja, durchaus. Ne? Lebensmittel, Getränke habe ich eben genannt, Textil, durch die Baumwolle, durch die Färbung, das Auswaschen, das sind alles sehr wasserintensive Prozesse. Aber auch in der Chipproduktion beispielsweise, ne? Das weiß zum Beispiel keiner, ist super wasserintensiv. Das heißt, Wasser ist da auch durchaus ein Standortfaktor. Und dann Pharma vielleicht, ne, als Branche auch noch zu nennen, da sprechen wir über Reinstwasser für Produktion. Das heißt, wir haben auch hier auch noch sehr, sehr hohe Qualitätsanforderungen, was natürlich auch immer einen sehr, sehr hohen Wasserverbrauch mit sich bringt. Und was kann ich noch nennen? Beispielsweise Bergbau, ne, Energie, wenn es um Kühlungen geht. Ne? Kühlungen werden beispielsweise auch sehr, sehr oft mit Wasserkreisläufen geschlossen. Manchmal im Kreislauf, manchmal auch nicht.
Okay, wenn wir jetzt über eine Jeans oder ich sag mal Rindfleisch, ne, hattest du ja das Beispiel 15.500 Liter für ein Kilogramm. Wenn wir darüber sprechen, sind das denn die Kategorien mit dem größten, ich sag mal, Handlungsdruck oder gibt es noch andere, die noch so ein bisschen unter dem Radar fliegen vielleicht?
Ja, das sind natürlich die Top-Produkte, die wir alle irgendwie konsumieren. Ne? Also da ist wahrscheinlich ein bewusster Konsum gut und das sind die bekannten Spitzenreiter. Aber zum Beispiel auch Kaffee. Trinkst du Kaffee?
Ja, gerne.
Ich auch. Aber dazu musst du wissen, dass pro Tasse ungefähr 140 Liter für den Kaffee an Wasserverbrauch damit reingehen. Das heißt, du trinkst nicht nur den Kaffee, sondern auch indirekt 140 Liter Wasser.
Okay.
Oder auch ne, Kakaoproduktion, also Schokolade. Auch hier stecken sehr, sehr hohe Wasserverbräuche drin. Nüsse, Nussanbau oder auch die Avocado. Wusstest du das? Ich wusste es nicht. Ich fand es sehr interessant und muss sagen, also ich esse sehr gern Avocado, aber jetzt auch ein bisschen bewusster.
Ja, Baha, wir sprechen ja auch hier bei dem Thema viel über Fußabdrücke. Was ist denn der Water Footprint?
Ja, der Water Footprint ist das Pendant zum Carbon Footprint, also eine standardisierte Methodik, um den Wasserfußabdruck zu berechnen. Wir sprechen hier über eine standardisierte Kennzahl. Wir haben eben darüber gesprochen, blaues, grünes, graues Wasser pro Produkt, das man ermittelt, über den kompletten Lebensweg. Das heißt, alle Prozesse sind mit drin. Und das kann man entweder auf Produktebene machen oder auf Unternehmensebene. Der Water Footprint wurde entwickelt vom Water Footprint Network. Also es ist eine Initiative, die es wirklich schon sehr lange gibt und die ist auch sehr etabliert, die ja wirklich den Grundstein gelegt hat, um genau den Wasserfußabdruck für Produkte oder eben auch für Unternehmen dann mit zu betrachten.
Ja.
Wichtig ist hier auch immer die Lieferkette mit reinzunehmen, weil sonst ist das Bild einfach nicht rund. Und es geht halt wirklich nicht nur um das Volumen, sondern auch den Ort und Art der Wasserentnahme. Ne? Also wir reden nicht nur über Mengen, sondern eben auch, wo kommt das Wasser her und was für einen Impact hat es in dieser Region.
Ja, was bringt mir denn diese Kennzahl jetzt konkret als Unternehmen, also auch jenseits von Reporting?
Ja, es ist einfach ein ganz klares Steuerungsinstrument. Ne? Also du hast wirklich eine Berechnung, die dir ganz klar aufweist, wo du die Stellhebel hast, ne? Wo du Maßnahmen anlegen kannst, um den Wasserverbrauch zu reduzieren, sogenannte Hotspots identifizierst.
Mhm.
Und so kannst du auch wirklich Maßnahmen priorisieren, ne? Weil du ganz genau sehen kannst, wenn wir beim Produkt bleiben, über den gesamten Lebenszyklus, wo entsteht denn eigentlich mein Wasser? Ne? Ist es wirklich am Anfang? Ist es im Unternehmen, bei der Produktion? Oder vielleicht auch beim Verbrauch, je nachdem, um was für ein Produkt es sich handelt. Das heißt, du kannst wirklich fundierte Entscheidungen treffen. Du kannst aber auch Einkaufsentscheidungen treffen, wenn es zum Beispiel darum geht, Lieferanten auszuwählen und Rohstoffe beispielsweise nach dem Wasserrisiko zu bewerten. Dass du sagst, okay, ich möchte vielleicht ein paar Rohstoffe wie Baumwolle aus einer anderen Region beziehen,
ja.
Wusste vorher aber eigentlich nicht, dass mein Lieferant einen sehr, sehr hohen Wasserverbrauch hat. Dann kannst du natürlich auch das ganze Thema für das Produktdesign nutzen. Also kannst wasserarme Alternativen entwickeln, wenn es darum geht, Materialien auszuwählen, Prozesse zu optimieren und gleichzeitig dadurch, ne, wirklich effiziente Prozesse, auch direkt Geld zu sparen, Kostenreduktion zu erzielen, sodass du eigentlich einen Doppeleffekt hast. Den Umweltschutz, aber gleichzeitig auch es schaffst, deine Kosten in eine positive Richtung zu lenken.
Ja. Aber mal konkret, heißt das denn auch wirklich, dass jeder Liter Wasser gleich kritisch ist oder kommt es denn auch hier konkret auf den Ort an?
Also die zentrale Antwort ist nein. Also wir müssen wirklich gucken, über welche Region sprechen wir. Wenn wir zum Beispiel über Island sprechen, sind 1000 Liter vielleicht nicht so relevant wie 1000 Liter aus Jordanien, was durchaus existenziell sein kann. Klar, ist auch logisch, Es ist eine andere Klimaregion, es sind andere Temperaturen, über die wir hier sprechen, und auch unterschiedliche Wasservorräte. Und das spielt wirklich eine große Rolle bei einem wasserbezogenen Risiko. Wasserknappheit und die lokale Abhängigkeit und auch das regulatorische Umfeld spielen hier eine totale Rolle. Das heißt also, es reicht nicht alleine zu wissen, wie viel Wasser ich verwende, also das Volumen an Wasser, sondern es ist total wichtig, auch den geografischen Kontext unbedingt und zwingend einzubeziehen.
Ja, Bahar, nochmal aus der unternehmerischen Warte. Wenn ein Unternehmen sagt, wir verbrauchen gar nicht so viel Wasser, kann man das so pauschal glauben?
Jein. Also wenn es wirklich belegbar ist und das Unternehmen einen Fußabdruck berechnet hat, einen Wasserfußabdruck, und sagen kann, wir verbrauchen nicht viel Wasser und können das belegen, dann kann man das auf jeden Fall glauben. Mhm. Wenn diese Aussage auf Annahmen beruht, dann bleibe ich bei Jein, kann sein, muss aber nicht stimmen. Ich möchte aber wirklich auch an der Stelle nochmal auf das ganze Thema Lieferkette eingehen. Wenn wir nur die Standortverbräuche ermitteln, kann es durchaus sein, dass die gering sind. Dann kann so eine Aussage auch wieder richtig sein.
Ja, klar.
Auf der anderen Seite ist es aber trotzdem möglich, dass durch Vorproduktion oder nachgelagerte Prozesse der Wasserverbrauch doch höher ist, als man vielleicht glaubt. Um das mal zusammenzufassen, eine ehrliche Antwort erfordert eine vollständige Lieferkettenanalyse.
Okay, also auch hier dann wirklich ganz klar, ich brauche ein ernsthaftes und nachhaltiges Wassermanagement. Mit der ISO 46001 gibt es ja einen Standard für Wassermanagement. Was genau steckt denn dahinter?
Ja, so die ISO 46001 nennt sich Water Efficiency Management Systems. Und das Ziel ist es hier tatsächlich, eine systematische Verbesserung der Wassereffizienz in Organisationen zu ermöglichen. Und wenn wir über die Inhalte sprechen dieser ISO-Norm, dann sprechen wir über Kernelemente wie Wasserpolitik, wie Planungen, den Betrieb, die Bewertung und ganz, ganz wichtig, die kontinuierliche Verbesserung. Das heißt, ich muss wirklich Kennzahlen erheben. Das können wir eben mit dem Wasserfußabdruck sehr gut.
Ja.
Und ich muss auch Ziele definieren, um Wasser zu verbrauchen und wirklich wassereffizienter zu werden, den Wasserverbrauch zu senken. Und die muss ich auch kontinuierlich nachverfolgen.
Okay, und was verändert sich denn konkret in einem Unternehmen, wenn so ein System eingeführt wird?
Man hat immer einen Mehrwert, wenn man ein Managementsystem einführt. Das erste ist natürlich die Datenbasis. Du brauchst Daten, du musst Zielwerte definieren, du musst deine Wasserverbräuche erfassen, damit du eine Baseline hast, wo du dann auch deine Maßnahmen draufsetzen kannst, um dann tatsächlich zu gucken, wie verbessere ich mich eigentlich über die Zeit. Das heißt, du kannst es viel strukturierter, systematischer angehen. Es ist messbar. Ja, du hast konkrete Zahlen. Und das Schöne ist an Managementsystemen auch, dass du Verantwortlichkeiten definierst. Ja, das heißt, du hast im Unternehmen bestimmte Bereiche, Personen, Verantwortliche, die auch dafür wirklich verantwortlich sind, das zu tracken, die Maßnahmen umzusetzen. Das heißt, du kannst mit der Sensibilisierung für dieses Thema durchaus auch eine Veränderung in der Unternehmenskultur wahrnehmen, ne? Dass man auch sieht, okay, Wasser ist wichtig. Wasser ist auch unsichtbar. Ich konsumiere viel Wasser und mein Unternehmen kann diese Ressource gesteuert wirklich reduzieren. Ja, also, dass wir wirklich Wasser als eine Ressource sehen, die wir vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben, wie wir es haben sollten.
Ja, bin ich total bei dir. Also ISO 14001, ISO 50001, viele Unternehmen sind da ja schon gut unterwegs auch. Wie passt denn jetzt noch die ISO 46001 dazu? Ist das jetzt noch ein neues Silo?
Nein, das Gute an Managementsystemen ist ja, dass auch die ISO 46001 das sogenannte HLS nutzt, ja, also High-Level Structure, wie eigentlich alle modernen ISO-Management-Systeme und Standards. Das heißt, man hat immer dieselbe Kapitelstruktur, immer die gleichen Kernbegriffe und es ist wirklich direkt integrierbar in bestimmte Systeme, IMS-Systeme. Das heißt, ich habe zwar ein neues Managementsystem, wenn ich aber schon andere Managementsysteme etabliert habe, dann ist es ein leichtes, die ISO 46000 dann auch noch mit dazu zu nehmen.
Okay.
Das heißt, man muss nicht eigentlich komplett ein neues System aufbauen. Man muss sein System im Prinzip erweitern. Das heißt, man hat dann natürlich auch einen gewissen Effizienzvorteil, weil du gleichzeitig auch Themen wie Energie, Umwelt, Wasser direkt mit abdecken kannst.
Gut, wenn man jetzt zuhört und wirklich ehrlich sagt, okay, wir haben da vielleicht vermutlich einen blinden Fleck. Wo fängt man sinnvollerweise jetzt an?
Also das Gute ist ja, wenn man schon mal erkennt, dass man möglicherweise einen blinden Fleck hat, dann fängt man tatsächlich an, Schritt 1, Wasserverbrauch am eigenen Standort erfassen. Einfach, schnell, das ist die Baseline. Schritt 2 wäre dann wirklich, in die Lieferkette zu gehen und dort die Hotspots zu analysieren und zu identifizieren. Das heißt, Fragen zu beantworten, wie zum Beispiel, wo steckt das meiste Wasser? Wo habe ich den größten Hebel? Schritt 3 wäre dann eine Risikobewertung mit verschiedenen Geografietools beispielsweise. Da gibt es zum Beispiel vom WWF den Water Risk Filter oder vom WRI, das Aquädukt. Da kann man relativ gut sehen, welche Regionen Wasserknappheit aufweisen. Schritt 4, Ziele setzen. Ohne Ziele bringt das Ganze nichts, wenn du mich fragst.
Klar.
Auch wenn die Datenbasis lückenhaft ist. Die kann man mit der Zeit wirklich qualitativ sehr verbessern.
Dein Lieblingsthema wieder.
Ja, mein Lieblingsthema. Und ganz, ganz wichtig, wirklich nicht erst starten, wenn man schon perfekt ist und 100% hat. Also wirklich einfach mit den Daten starten, die man hat, die man bekommen kann, um einfach mal genau diesen blinden Fleck erstmal ja nicht mehr ganz so blind zu machen, sondern ein bisschen Helligkeit mit reinzubringen.
Okay, du hattest jetzt ein paar Punkte oder Themen angesprochen. Hilf mir nochmal, ist das jetzt eher ein Datenthema, ein Organisationsthema oder am Ende wirklich eine Frage der Haltung?
Ja, alles drei würde ich sagen. Aber eher so in dieser Reihenfolge erst die Haltung, also Wasser als wirklich strategisches Thema anzunehmen, dann die Organisation mit allen Verantwortlichkeiten und dann natürlich die Daten. Und die häufigsten Fehler sind wirklich einfach mit Daten anzufangen, ohne auch wirklich das Commitment der Führungsebene mit einzuholen. Das ist immer wichtig, alles mit der Management-Ebene und dem Management-Level zu spiegeln, ja, weil es einfach auch ein sehr strategisches Thema ist und auf Grundlage der Daten auch strategische Maßnahmen, die natürlich durch das Management freigegeben werden müssen, umgesetzt werden.
Also ganz klar, wir müssen hier wirklich ins Doing kommen. Wie vermeidet man denn, dass das Ganze zu einem, ich sag mal, rein Reporting-Projekt wird?
Ja, ich würde mal sagen, Kommunikation im Unternehmen ist alles. Also wenn jetzt wirklich nur die Nachhaltigkeitsabteilung davon weiß und im besten Fall noch das Management, dann ist es ein Reporting-Projekt. Wenn du es aber schaffst, wirklich klare operative Ziele zu definieren und da auch Verantwortlichkeitsstrukturen dahinter zu setzen, das heißt auch Kollegen aus anderen Bereichen wie Produktion, Einkauf, Logistik etc. mit einzubauen, dann schaffst du es, das Ganze wirklich im Unternehmen zu verankern und auch alle mitzunehmen. Das heißt Abteilungen einbinden, die wirklich Wasser verbrauchen, interne Reviews immer wieder durchzuführen, alle mitzunehmen auf die Reise. Bei den Energie- und Wassereffizienzprogrammen. Das ist wirklich das A und O.
Baha, aus deiner Sicht, was ist das eine Ding, das Unternehmen morgen früh anders machen sollten?
Also als allererstes sollte sich ein Unternehmen den Wasserverbrauch in der Lieferkette angucken. Also ich sehe aus der Erfahrung, dass der größte Hebel und der größte Impact hauptsächlich aus der Rohstoffproduktion kommt. Das heißt, wirklich sich mit Lieferanten zusammenzusetzen und das Wasser auf die Agenda zu setzen, auf die Nachhaltigkeitsagenda. Das wäre der allererste Schritt.
Okay, heißt aber auch, da ist wirklich Potenzial, dass das Thema Wasser langfristig auch Geschäftsmodelle verändert.
Ja, absolut. Also das Produktdesign wird auf jeden Fall viel wassersensibler. Ne? Wenn wir über Materialien sprechen, können das innovative Materialien sein, die Herkunft, aber natürlich auch Prozesse spielen hier eine sehr, sehr große Rolle. Wenn wir über neue Geschäftsmodelle reden, dann ist natürlich alles, was mit Wassereffizienz, Technologie zu tun hat oder Kreislauf, Wassernutzung oder eine wasserarme Produktion, die vielleicht auch neu, innovativ, hochmodern, automatisiert sein kann, etwas, was ich durchaus sehe, auch in naher Zukunft.
Okay, also auch hier Pioniergeist ist gefordert.
Ja, absolut. Was ich mir aber auch vorstellen kann, ist, dass sich das Portfolio teilweise verschieben kann. Also dass vielleicht Produkte sich durch eben diese neuen Geschäftsmodelle, durch neue Materialien, durch Innovationen mehr zu einer weniger wasserintensiven Produkt mausert und entwickelt, was andere Produkte wieder vielleicht attraktiver macht für den Markt. Also meiner Meinung nach ist die ganze Nachhaltigkeitstransformation natürlich getrieben von ganz bestimmten Themen wie Treibhausgase, wie Wasser. Und wenn wir heute es tatsächlich schaffen, auf einer wirklich sehr fundierten Kennzahlenebene diese Transformation anzugehen und zu steuern und zu messen und uns wirklich weiterzuentwickeln, dann sind wir auch marktfähig, auch in den nächsten Jahren.
Also, ich nehme aus unserem Gespräch heute vor allem drei Dinge mit. Erstens, der größte Teil unseres Wasserverbrauchs ist unsichtbar und liegt nicht im eigenen Unternehmen, sondern in der gesamten Lieferkette. Zweitens, Wasser ist längst kein reines Umweltthema mehr, sondern ein echter Risikofaktor für Geschäftsmodelle und globale Wertschöpfung. Und drittens, wer seinen Water Footprint nicht kennt, kann auch nicht steuern und damit auch nicht wirklich zukunftsfähig wirtschaften. Vielen Dank, Baha, für deine Einordnung und die klaren Perspektiven von dir. Und auch an euch da draußen, wenn ihr euch fragt, wo in eurem Geschäftsmodell eigentlich Wasser steckt, dann seid ihr genau auf dem richtigen Punkt, an dem Transformation beginnt. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr künftig besser verstehen wollt, wie ihr Nachhaltigkeit noch besser in eure unternehmerische Praxis integrieren könnt, dann abonniert Business Shift. Wir bringen euch die wichtigsten Perspektiven rund um nachhaltige Unternehmensführung, Innovation und Transformation ressourceneffizient direkt in euren Gehörgang. Weiterführende Infos zu der heutigen Folge gibt es wie immer in unseren Shownotes. Ich bin Max Birkenmeier und sage, die Zukunft wartet nicht. Also lasst uns anfangen, sie aktiv zu gestalten. Bis zum nächsten Mal.
Euer Business Shift.
Business Shift.
Einfach machen.
Einfach machen.
Der Podcast für Entscheider und Führungskräfte, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit nachhaltig beschäftigen wollen. Bleibt neugierig.